ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Es geht ins Gebirge heute. Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt ist in den Ötztaler Alpen und dort am und im Ramolhaus. Was das ist und warum wir da sind, das erzählen wir gleich. Nein, das lassen wir jetzt gleich mal Jörg Wunram erzählen. Der war für uns in den Ötztaler Alpen und der berichtet schnell mal direkt von dort.
Absolut imposant. Wir haben hier die 3000er der Ötztaler Alpen vor uns liegen. Über uns, ungefähr 100 Höhenmeter sind es noch, liegt dann Hamburgs höchstgelegenes Haus auf 3000 und ein bisschen, ich glaube 3007 Metern, das Ramolhaus. Wunderschön gelegen auf einer Felsnase, sehr spektakulär, mit Blick auf die Gletscherwelt der Ötztaler Alpen.
Jörg, jetzt bist du hier im Studio, hallo.
Guten Morgen.
Guten Tag, Jörg. Du hast Hamburgs höchstgelegenes Haus besucht, weil dort Geburtstag gefeiert wird. 150 Jahre Alpenvereinssektion Hamburg-Niederelbe. Ein ziemlich großer, runder Geburtstag, nicht, oder?
Ganz genau, lieber Udo. 150 Jahre, das ist schon mal eine Strecke. Und damit ist die Sektion Hamburg-Niederelbe vom Alpenverein eine der ältesten in ganz Deutschland. Denn der Deutsche Alpenverein, der wurde 1869 gegründet, ins Leben gerufen. Und die Hamburger haben schon damals sehr früh erkannt, dass diese Bewegung, also der Alpinismus, das Bergsteigen, ja doch vermutlich eine große Zukunft hat, also ein großes Potenzial.
Die Hamburger und der Alpinismus, das hört sich mal merkwürdig an, wenn man es nicht genau weiß. Weil Hamburg hat, glaube ich, einen der größten Alpenvereine oder die größte Sektion, kann man das so sagen?
Nicht die Größe, Udo, aber eine der größten auf jeden Fall. Rund 24.000 Mitglieder hat die Sektion und damit gehört sie tatsächlich zu den größten in Deutschland. Und diese Sektion, die bietet ja auch eine ganze Menge. Ein großes Kletterzentrum zum Beispiel, etliche alpine Schutzhütten. Und was vielleicht noch viel, viel wichtiger ist, der Verein bietet ein umfangreiches Ausbildungsprogramm, ein gut strukturiertes, wenn man so will. Man kann lernen, wie man richtig klettert, wie man sich sicher vor allem in den Alpen und in den Gebirgen dieser Welt bewegt. Und man findet viele Gleichgesinnte. Ja, man kann da also auch Gemeinschaft erleben.
Da kommen wir gleich noch so ein bisschen, davon hören wir noch so einiges auch. Jörg, du bist Alpinist. Was verbindet dich mit den Alpen und dem Verein?
Ich sage immer so, eine ganz tiefe Freundschaft, so möchte ich es mal sagen. Die Berge und die Alpen sind für mich eine Welt, in der ich mich mehr als wohl fühle. Und wenn du einmal in deinem Leben irgendwann auf irgendeinem Gipfel gestiegen bist, dann bekommst du eine völlig andere Perspektive auf diese, unsere Welt. Die Probleme im Tal wirken dann wirklich nicht so groß, weil alles ist weit entfernt. Oder um es mit einem Buchtitel von einem deutschen Extremkletterer, das ist Thomas Huber, zu sagen, in den Bergen ist Freiheit. Und der Alpenverein, der hilft mir dabei, diese Freiheit auszuleben. Auch im Ötztal übrigens.
Dann jetzt mal ins Ötztal und weg von den Problemen im Tal. Mit Jörg Wunram machen wir uns auf den Weg und starten in Obergurgl.
Obergurgl auf fast 2000 Metern Seehöhe. Der kleine Ort ist Ausgangspunkt für den Weg hinauf zum Ramolhaus. Gut 3 Stunden Fußmarsch, über 1200 Höhenmeter. Keine Personenseilbahn, kein Lift, alles zu Fuß. Hamburgs höchstgelegenes Haus muss man sich verdienen, im Schweiße seines Angesichts. Vorbei an Almen. Weit unten rauscht die Gurgler Ache. Sie tost und schäumt, kein Bach mehr, sondern ein wilder Fluss, der aus einem Gletscher strömt, weit hinten im Tal. Dort, wo vor einigen Jahren die Picard-Brücke gebaut wurde, eine luftige Hängekonstruktion, die an den Experimentalphysiker und Erfinder Auguste Picard erinnert. An jenen Schweizer, der hier 1931 mit einem Stratosphärenballon bis auf gut 15 Kilometer aufgestiegen und auf dem Gurgler Gletscher notgelandet ist. Deutlich langsamer und weniger hoch geht es zu Fuß zum Ramolhaus weiter. Aber nicht weniger aussichtsreich. Auf Gletscher und Gipfel, hohe Mut, Hochwilde, Ramolkogel, Gurgler Ferner. Für Christine Kutschera eine neue Welt. Sie ist Mitglied der Alpenvereinssektion Hamburg-Niederelbe und von Beruf Schauspielerin.
Ein Gipfel nach dem nächsten, Schnee, Gletscher, die Reste davon, Sonne-Wolken-Mix, ein Farbpotpourri aus Blau, Grün, Grau, Weiß und natürlich Hellweiß. Und vielleicht hörst du das. Ich reibe gerade meine Hände im Schnee und es ist wunderschön.
Die Luft hier ist dünner, die Vegetation spärlicher. Moose, Flechten und wenige bunte Farbtupfer. Gelbe oder rosafarbene Blümchen krallen sich in den felsigen, zum Teil gefrorenen Untergrund. Mit allem, was sie an Lebensenergie aufbringen können. Auf rund 2800 Metern Höhe, 200 Meter unterhalb des Ramolhauses, ist das Leben kraftraubend. Für Pflanzen, Tiere und Menschen. Da ist jede Erleichterung willkommen. Wie zum Beispiel eine Materialseilbahn. Seit einigen Jahren spannt sich ein Drahtseil über das tiefe Tal von der Langtaleckhütte hinauf zum Ramolhaus. Über die Gondel gelangt alles Notwendige in die Hütte. Lebensmittel, Brennholz, Gasflaschen, Getränke. Oben wartet eine sehr internationale, freundliche Begrüßung.
Dobrý den, dobrý deň, dzień dobry, guten Tag, good morning, buongiorno, bonjour. Ich glaube, das kennt er noch mehr, aber jetzt fällt mir nicht mehr an.
Erzählt Lenka Mazurkova. Im vierten Jahr ist die gebürtige Tschechin hier Hüttenwirtin. Auf einer Felsnase in 3006 Metern Seehöhe steht das Haus. Über dem Gebäude kreist ein Bartgeier. Er schraubt sich mit seinen langen Schwingen in die Höhe, fast so wie bei Lenkas Ankunft im Jahr 2022.
Wann ich erst mal hier gekommen bin, dass ich gewusst habe, dass ich die Hütte jetzt machen werde, bin ich allein hinaufgegangen, hier mich ein bisschen die Lage noch mal anschauen, ein bisschen überhaupt was, mit was ich was zu tun habe, noch genauer. Und wann ich hier auf die Hütte gekommen bin, ist der rumgekreist. Und dann habe ich hier im Winterraum übernachtet und am nächsten Tag bin ich runtergegangen und der ist wiedergekommen. Und dann habe ich mir gesagt, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Irgendwie, das ist unsere Talisman, ist vielleicht Schutzvogel, oder? Der passt auf uns auf.
In dieser rauen Gebirgswelt, umgeben von Granitwänden, Graten, Geröll und Gletschern. Erbaut wurde das Haus 1881 von Martinus Scheiber. Als Schutzhütte in der frühen Phase des Alpintourismus. Als Unterschlupf für abenteuerlustige Bergsteiger. Bis heute ist die Hoteliersfamilie von Lukas Scheiber aus Obergurgl die Pächterin. Seit 1921 gehört das Haus der Alpenvereinssektion Hamburg.
Ja, der Martinus war sicher, wie man heute sagen würde, Visionär, Pionier. Er hat damals den Tourismus eigentlich hier ins hinterste Tal gebracht, oder? Er war Bergführer, hat dann 1881 das Ramolhaus erbaut, dann noch weitere vier Schutzhütten rund um die Jahrhundertwende, hat 1889 hier das erste Gasthaus Edelweiß aufgebaut, ist eigentlich ein klassisch, wie es früher halt war, ein Bauernsohn. Und ja, es war die Geburtsstunde eigentlich irgendwo vom Tourismus hier im hintersten Ötztal in Obergurgl.
Wozu eben auch das Ramolhaus gehört. Ein spezieller Platz, findet Hüttenwirtin Lenka Mazurkova. Ein Ort, an dem die eigene Leidenschaft auf Berge zu steigen, allerdings viel zu oft in den Hintergrund gerät.
Ich glaube, da muss ich selber ein bisschen daran arbeiten, aber mit zweiten Satz muss ich auch sagen, dass die Hütte zum Beispiel technisch mäßig gar nicht einfach ist. Und ich bin hier die Einzige, die das alles weiß. Und ich habe eine strenge Chefin in mir und ich erlaube mir nicht so viele freie Tage oder freie Stunden, um die Hütte zu verlassen und irgendwo hinzuspringen. Also dieses Jahr war ich schon mal fast auf dem Spiegelkogel. Also mit der Zeit für mich muss ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr auf mich schauen.
Vorerst aber bleibt Lenka in einer Welt, in der Holztreppen knarzen, der Wind pfeift, ein Team gut zusammenarbeiten muss. Damit die Gäste das finden, was sie suchen. Ein Basecamp, um auf Gipfel zu kraxeln und Höhenluft zu inhalieren.
Und das nehmen wir ja bis heute auch sehr ernst. Wir haben immerhin heute 3 alpine Hütten und 2 Mittelgebirgshütten, das in unserer Sektionsgröße schon über dem Schnitt liegt. Also ich denke, dass eher der Wunsch nach Verantwortung über den größer war, als jetzt das eigene Basecamp zu unterhalten.
Erzählt Thomas Wolf. Er ist der Vorsitzende der Alpenvereinssektion Hamburg-Niederelbe. Während in der Hansestadt Hafenkräne in den Himmel ragen, versinkt das Ramolhaus in dichten Wolken, im Wind, in der Weite. Ein Sehnsuchtsort für Bergfechse wie Julian Sandbrink. Der gebürtige Bad Segeberger lebt seit einigen Jahren in München, weil er den Alpen näher sein will. Das Ramolhaus, sagt er, sei eine Premiere.
Also ich wusste auch gar nicht, dass es hier die Hamburger Sektion ist. Hat mich sehr gefreut. Bin auch gleich mit einem herzerfrischenden Moin reingekommen. Ja.
Draußen tauchen die letzten Sonnenstrahlen den Gurglerferner in ein warmes Licht. Zumindest das, was von dem einstmals großen Gletscher übrig geblieben ist. Die Eisriesen schmelzen in einem nie gekannten Tempo. Dennoch üben Gletscher eine ungeheure Faszination aus. Nicht nur auf die Leute in der Hütte. In der kleinen Küche wirbeln Lenka und ihr Team. Zeit zum Abendessen in Hamburgs höchstem Außenposten, der gut 60 Schlafplätze bietet. In Zimmern und Lagern, in denen Bilder vom Michel, dem Hafen und der Elbphilharmonie hängen. Und mit ein bisschen Fantasie hört man sogar Möwen.
Die Leidenschaft auf Berge zu steigen, Jörg, wie stark ist die bei dir ausgeprägt?
Doch, ziemlich stark, sage ich. Im Prinzip schon seit Kindesbeinen. Wenn du mir erlaubst, erzähle ich auch gerne eine kurze Geschichte dazu.
Sowas von früher sehr gerne.
Also ganz früher, also da war ich gerade mal 6 Jahre alt. Meine Eltern fuhren mit mir und meinen Geschwistern nach Österreich. Und ich sah damals erstmals in meinem Leben so hohe und wuchtige und große Berge. Und was macht so ein kleiner Pilz mit 6 Jahren, wenn er das sieht? Ja, ich wollte rauf. Klettern, kraxeln. Habe ich ja dann auch gemacht. Dann bin ich auf den Felsblock gekraxelt und habe von oben gerufen, ich werde Bergsteiger, und habe die Arme in die Höhe gereckt. Und meine Eltern mussten lachen und meinten nur, der Junge aus dem Flachland. Ja, gut. Mir war es damals aber schon ernst, wie ich heute mit Fug und Recht sagen kann.
Sehr schön, deswegen sitzt du jetzt hier. Ich war übrigens früher mit 6 in Reit im Winkel, dir vielleicht auch bekannt, und habe immer den wilden und den zahmen Kaiser gesehen, aber du bist dann nie raufgekraxelt, so weit ist es dann doch nicht gekommen, so letztlich. Jörg, es kam mir eben auch schon deine Reportage vor. Trotzdem nochmal aus deiner Sicht, was für Menschen sind es, die sich als Hamburger und Hamburgerinnen für die Alpen und den Alpenverein entscheiden?
Das sind in erster Linie Leute, die sich für die Natur und die Bewegung begeistern können. Also die im Prinzip das Gegenteil von Flachland suchen. Ja? Also da, wo man sieht, wer übermorgen zu Besuch kommt. Das hast du in den Alpen, in den Gebirgen dieser Welt natürlich nicht. Und das machen die, weil du auf einer Bergtour, so ist meine Einschätzung, dich auf das Wesentliche reduzierst. Angefangen beim möglichst leichten Rucksack, das soll nicht allzu schwer sein, dieses Gepäck. Über das Ankommen in einer Hütte, die gibt dir Schutz vor Wind und Wetter, vor Schnee, vor Regen, vor allem. Und sie stillt auch deinen Durst und auch deinen Hunger und lässt dich eigentlich immer nur staunen über die Schönheit der Natur, über die Schönheit der Berge, aber auch über die Risiken, die man bereit ist, mehr oder weniger einzugehen. Und daraus entstehen, wie ich finde, ganz tiefgründige Geschichten, die ich gerne erzähle, die es aber im ganz Allgemeinen auch lohnt zu erzählen. Bergsteigen und überhaupt der Alpinismus ist eine der wenigen Betätigungen oder die sportliche Betätigung überhaupt, über die so viele Bücher verfasst und geschrieben worden sind wie in keiner anderen sportlichen Dimension. Und diese Erzählung, die findet man auch zum Beispiel in der Bibliothek oder im Archiv des Hamburger Alpenvereins.
Und wir schauen jetzt mal mit Jörg Wunram ins Archiv des Alpenvereins.
In der Bibliothek des Alpenvereins Hamburg-Niederelbe. Hier lagern viele historische Herzstücke. Das Gründungsdokument, das 19 gleichgesinnte Herren im Jahr 1875 unterschrieben haben. Offiziell am 8. November, doch schon am 8. Oktober war die Gründung beschlossene Sache. Bei einem Treffen im salzburgischen Bad Fuschel. Und der Verein lebt, ist vitaler als je zuvor, sagt der aktuelle Vorsitzende der Alpenvereinssektion Thomas Wolf.
Wir sind einer der größten Sektionen in Deutschland. Wir streiten uns immer mit vergleichbar großen Sektionen wie Kempten beispielsweise. Mal sind die einen Tick größer, mal wir. Aber wir sind jetzt so irgendwo zwischen 23.000 und 24.000 Mitglieder. Und das schon seit Jahren über 20.000 und damit einer der größten Sektionen in ganz Deutschland. So Platz 5, Platz 6, so in der Richtung.
Und der Pioniergeist ist ungebrochen. Seit 1875 bis heute. Klettern und Bergsport faszinieren viele Menschen. Für Gründer Ferdinand Arning wird die Leidenschaft allerdings zum tödlichen Verhängnis. Mit nur 52 Jahren verunglückt der Mediziner im schweizerischen Grindelwald, als er sich auf die Besteigung des Eiger vorbereitet. In Hamburg herrscht Trauer, aber auch der Wille, das begonnene Werk weiterzuentwickeln. Andere Bergsportgruppen ziehen nach. 1910 gründet die Hamburger Turnerschaft eine eigene Sektion, später DAV Turner. 1911 entsteht die Sektion Niederelbe, 2005 dann der Zusammenschluss. Die drei Vereine Hamburg, Niederelbe und DAV Turner werden eine Sektion. Die Kräfte bündeln, um gemeinsame Projekte wie Hamburgs erstes wirkliches Kletterzentrum zu stemmen.
Das Thema Klettern in künstlichen Kletteranlagen ist in Deutschland seit Ende der 80er Jahre angekommen und Mitte der 90er hat man hier in Hamburg geplant und Ende 90er angefangen zu bauen, 2001 wurde eröffnet.
Ein Meilenstein für die Stadt Hamburg. Bis zu Beginn der 2000er Jahre dienen Brückenpfeiler oder Türme als Kletterterrain, eher geduldet als erlaubt.
Und so fing das ganze Klettern an, ich sag mal, im künstlichen Bereich an. Die Hamburger sind traditionell immer in Id gefahren, nach Niedersachsen zum Klettern. Aber man will auch als Sportler vor der Haustür trainieren. Und so ist das Ganze entstanden. Und dann sind wir wahnsinnig schnell gewachsen. Und die nächsten Anlagen kamen dazu.
Inzwischen besitzt die Sektion drei Kletterhallen mit jetzt gut 3.800 Quadratmetern Kletterfläche. Damit ist das Hamburger Kletterzentrum nach eigener Aussage das größte in Norddeutschland. Geschuldet dem ungebrochenen Kletterboom. Gerade junge Leute lieben den Sport. Teenager wie der 15-jährige Oskar von Jago.
Also was mir am Klettern gefällt, ist, man macht das so für sich selber. Und es ist so eine Challenge. Also man muss weiterkommen und man riskiert etwas, runterzufallen. Beim Klettern das Coole ist, also man kann nicht so, es gibt immer irgendwas Schwierigeres, was man machen kann, irgendein Berg oder irgendeine Route, die man sich so selber findet. Und was mir am meisten Spaß ist, Überhang. Wenn man so runterfällt, fühlt man sich so frei und so, das ist einfach cool.
Gesichert, versteht sich. Im Alpenverein gibt es Dutzende Übungsleiterinnen und Kursleiter, die Technik und Sicherheit vermitteln. Sie machen das ehrenamtlich. Das gilt auch für die zahlreichen Helfer, die sich im Naturschutz engagieren. Seit seiner Gründung begreift sich der Alpenverein auch als Naturschutzorganisation. Die Einflüsse des Menschen und die Folgen des Klimawandels sind auch im Ötztal überall spürbar.
Was ja auch die letzten Jahre durch das Abbröckeln der Berge, durch den Permafrost, das Schmelzen, eine neue Dimension erfahren hat. Und wie gesagt, wir arbeiten da recht gut zusammen.
Findet Lukas Scheiber, der Pächter des Ramolhauses im Ötztal. Allerdings, sagt der Hotelier aus Obergurgl, gäbe es immer mehr gesetzliche Umweltauflagen. die Alpenverein und Hüttenbetreiber vor enorme finanzielle Probleme stellen.
Ja, es ist eigentlich schon die letzten fast 30 Jahre wird eigentlich in diese Richtung gearbeitet. Natürlich, früher war ein klassisches Plumpsklo mit zwei Waschtrögen hat es gegeben mit Kaltwasser. Und das war es eigentlich auf der Hütte auf 3000. Ganz zu schweigen von der Elektrifizierung. Ganz früher wahrscheinlich gab es Kerzen. Ich kann mich gut erinnern, wo 20 Taschenlampen auf der Hütte für die Gäste zur Verfügung standen, damit sie abends dann sicher in ihr Quartier kamen.
Diese Zeiten sind längst Geschichte. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach liefert Strom. Ein Bioheizkraftwerk sorgt zusätzlich für Wärme. Hightech auf mehr als 3000 Metern über dem Meer. Das ist mit hohen Investitionskosten verbunden und muss von Menschen gewartet werden, die sich damit auskennen. Im Ramolhaus ist das in erster Linie Hüttenwirtin Lenka Mazurkova. Mit Pannen muss sie leben.
Ja, also gleich meine erste Saison, also gleich mein Eintritt in die Hütte war streng, weil bei uns das Wasser nicht funktioniert hat. Die Wasserpumpe war kaputt. Also das Erste, was wir neu bekommen haben, war die Wasserpumpe. Und von den Umweltschutzsachen, also mir, also das ganze Team ist sehr umweltfreundlich. Wenn man jetzt nimmt, die Mischa, meine Köchin, die ist studierte Ökologin. Die Julia, die jetzt hilft, die hat 4 Semester Biologie studiert. Ich selber bin Biologielehrerin. Also wir schauen schon, dass wir uns umweltfreundlich verhalten.
Das heißt, das Team auf dem Ramolhaus muss immer improvisieren. Die Hüttenleute verstehen sich als Vermittler zwischen Hochgebirge und Hansestadt, als Schaltstelle zwischen Gipfel und Tal. Manchmal sorgt das auch für Enttäuschung, wenn sich Gäste für eine Übernachtung anmelden, dann aber einfach nicht erscheinen, ohne Bescheid zu geben. Das erschwert die Planung zusätzlich.
Wenn du jetzt für Samstag 50 Leute erwartest und dann kommen nicht 20, dann ist das schon ein bisschen frustrierend. Und schade ist, dass also von diesen 50 haben sich, sagen wir mal, vielleicht 20 abgemeldet, aber nächste 5 oder nächste 10 haben sich gar nicht abgemeldet. Die haben gar nicht Bescheid gegeben, dass sie nicht kommen. Wir haben keine Stornogebühre, wir machen nichts und wir fressen die Leute auch nicht. Dann rufe ich einfach an und ich sage, dass ich nicht komme. Das finde ich, das sollte so sein.
Jörg, zurück im Gebirge. Wem empfiehlst du das Ramolhaus und die Ötztaler Alpen ganz generell?
Ich möchte es mal mit einem Pionier des Alpinismus formulieren, mit Paul Preuß. Paul Preuß hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelebt. Und der hat ganz, ganz viele Routen und auch Wege erschlossen und auch einige Regeln fürs Bergsteigen, fürs Klettern formuliert. Und seine bekannteste lautet: Das Können ist des Dürfens Maß. Also man sollte nur das tun, was man auch wirklich beherrscht. Auf das Ötztal bezogen kann ich sagen, im Ötztal findet man alles, was man sich nur vorstellen kann. Für jeden, für jede Leistungsklasse, für jeden Geschmack. Angefangen bei leichten Wanderungen über etwas anspruchsvollere Almwege bis hin zu ganz hochalpinen Touren. Und das Ramolhaus zum Beispiel, Udo, ist eine tolle Basisstation für eben solche zahlreiche und aussichtsreichen, luftige Gipfeltouren. Und den Weg zum Ramolhaus, den nenne ich mal oder bezeichne ihn als mittelschwer. Es geht auf relativ gut markierten Steigen über Almwiesen und zum Schluss ein bisschen steiler auch durch die Felsen, in die Felsen. Trittsicherheit und eine gute Kondition halte ich für Pflicht.
Wer ist denn auf diesen mittelschweren Wegen so unterwegs? Alt oder jung? Klettern ist ja wieder angesagt und Wandern eigentlich, ne?
Ich finde, es ist für alle Altersklassen etwas. Von 6 bis 90 oder auch von mir aus bis 100. Alle Berufe, alle Bildungsgrade, alle Schichten, die man sich da so vorstellen kann. Und ja, Wandern, Bergsteigen und natürlich auch Klettern erlebt seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, wirklich einen Boom. Vermutlich als Gegenentwurf zu unserer urbanen Arbeitswelt in gläsernen Büros oder auch Fabrikhallen. Sich den Naturgewalten auszusetzen, wie man das in den Bergen tun kann, das ist für mich ein Zurück zu unseren menschlichen Ursprüngen.
Dann jetzt mit Jörg Wundram doch mal in die Naturgewalten und nach Fendt.
Im Turm von St. Jakob im Bergsteigerdorf Fendt läuten die Glocken. So mag es sich angehört haben, als der Priester Franz Senn zum Gottesdienst rief. In die kleine Kirche am Ortseingang. Senn gilt als einer der Gründerväter des Deutschen Alpenvereins.
Und das hat mich einfach interessiert, was das für ein Mensch war.
Erzählt Pater Willi Klein. Er ist ebenfalls Priester und Bergsteiger.
Er war in Fendt Kurat. Er war 12 Jahre in Fendt, nachdem er zuvor einige Kaplanstellen gehabt hatte.
Der gebürtige Schweizer kommt vor fast 25 Jahren zum ersten Mal nach Fendt. Seither verbringt er hier seine Urlaube und begibt sich auf Spurensuche. Heute hat das Dorf rund 130 Einwohner. Zu Senns Zeiten mögen es etwa 50 gewesen sein. Diesen Familien zu helfen sei das Anliegen des Geistlichen gewesen, sagt Willi Klein.
Und dabei dachte er nicht nur an seine Fendter Familien, sondern an die Bergbevölkerung im ganzen Alpengebiet im Grunde genommen. Das war ihm eine starke Motivation, den Wegebau, den Hüttenbau, das Führerwesen zu beginnen und zu fördern, damit hier Menschen ins Tal kommen und die einen gewissen bescheidenen Wohlstand dieser Bergbevölkerung bringen.
Letztlich ist das gedankliche Fundament, auf dem der Tourismus in Tirol fußt. Und auf dem Senn und seine Mitstreiter 1869 den Deutschen Alpenverein ins Leben rufen. Nur 6 Jahre später gründet sich die Sektion Hamburg. Weit weg vom Ramolhaus und den rund 700 Gipfeln im Ötztal.
Unser prominentester Berg ist natürlich die Wildspitze, weil es der höchste Berg von Tirol ist und der zweithöchste Berg von Österreich ist. Aber es sind so viele andere noch. Was auch sehr bekannt ist, ist der Simmelau natürlich und die Weißkugel.
Eberhard Fimmel, gebürtiger Fenter, hat mehr als 50 Jahre als Bergführer gearbeitet. Jetzt ist er über 80. Die hohen Berge betrachtet er heute nur noch von unten. Nur manchmal, wenn er sich erinnert, als er vor allem die Flachländer auf die Gipfel geführt hat, dann steigt er wieder in ungeahnte Höhen auf. Man kann sogar sagen, Eberhard Firmel ist maßgeblich daran beteiligt, dass tausende Niederländer die Berge nicht nur besucht haben, sondern richtig gute Alpinisten geworden sind.
Wie ich angefangen habe als junger Führer, habe ich einmal getan, mit Holländern in Kontakt zu kommen. Das ist nachher weitergegangen, da habe ich mal angefangen im Winter und da habe ich gedacht, wie alles neu gewesen ist bei denen, habe ich auch sehr viel Programm gestaltet und alles.
Und so kommt es vielleicht auch, dass man im Ötztal öfter mal ein Moin hört. Nicht nur auf Hamburgs höchstgelegenem Gebäude, dem Ramolhaus. Dort, wo Hüttenwirtin Lenka Mazurkova ihre Gäste mit offenen Armen empfängt. So, dass Bergwanderinnen wie Christine Kutschera von der Alpenvereinssektion Hamburg-Niederelbe ins Schwärmen geraten.
Schön. Anstrengend, aber schön. Also, ich war zum ersten Mal auf über 3000 Meter Höhe. Ist ein Erlebnis, ganz toll. Der Weg dahin ist abwechslungsreich, wunderschöne Aussicht, tolle Menschen auf der Hütte. Aber vor allen Dingen auch die Hüttenwirtin Lenka und ihr Team sind einfach grandios und die strahlen so viel Freundlichkeit und Ruhe und Gastlichkeit aus. Das merkt man in der ganzen Hütte. Gerne wieder.
Jörg, nach dem Ötztal, nach dem Ramolhaus, man ist unterwegs, hat 2-3 Wochen Urlaub. Wohin sollte man noch?
Das ist wirklich eine schwierige Frage, Udo, weil es gibt so viele Möglichkeiten. Denn auf der Weltkarte, wir wissen, es gibt jetzt ganz viele Gebirge und Berge und gebirgige Regionen. Ich finde ja, eine Bergwanderung im Harz, die kann genauso interessant sein wie eine Tour in den Pyrenäen, in Frankreich oder in Spanien. Oder von mir aus auch in der Hohen Tatra in Polen oder in der Slowakei. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich liebe ja die deutschen Mittelgebirge. Die sind gnadenlos, meiner Meinung nach, gnadenlos unterschätzt.
Mit Jörg Wunram haben wir jetzt eben noch mal kurz so eine kleine Wanderung durch die Gebirgslandschaften, nicht dieser Welt, aber Europas gemacht. Aber vor allem haben wir das Ötztal kennengelernt, die Ötztaler Berge und das Ramolhaus. Jörg, ich danke dir.
Gerne.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Theo Weiß, Christian Beseke, Wolfgang Sesko und Udo Schmidt.
Ein Podcast von NDR Info.